Hallo und herzlich willkommen bei der Werkast-Sendung auf Radio Lora München auf 92,4. Mein Name ist Christian Rossmeißel. Für alle, die das Werkhaus noch nicht kennen, wir betreiben seit über 40 Jahren ein Stadtteilzentrum in Neuhausen. Wir bieten Kurse in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur an, mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen. Träger ist der gemeinnützige Werkhaus Human Kreativverein. Die Themen unserer Sendung drehen sich um das Werkhaus, seine Mitglieder und Kurs- und Projektleiter. Wir hören ihre Geschichten aus dem bewegten künstlerischen Leben und erfahren, wie sie die Welt sehen. Ihr könnt unsere Sendung immer am dritten Mittwoch in geraden Monaten hören. Wie immer dürfen unsere Gäste Musik mit in die Sendung bringen und ihr habt schon den ersten Song von unserem Gast gehört. Ihr wisst, was euch erwartet. Heute ist ein Sessionleiter aus der Donnerstag-Session des Werkhauses da, nämlich der Gitarrist, Songwriter und Producer Christian Schwarzbach. Herzlich willkommen.
Hallo Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Du warst ja schon einmal da, wie wir eine Sendung über die Session gemacht haben. Die Session kommt aus dem Hideout, ist hier rübergezogen. Und da haben wir schon über die Geschichte der Hideout-Session gesprochen. Heute tun wir es vielleicht nur ganz kurz nochmal ansprechen. Wie läuft denn bei dir diese Session ab, Christian?
Genau, wir sind ja damals, als das Hideout geschlossen hat, zum Glück hier herübergekommen, haben hier eine neue Heimat gefunden mit unserer Jam-Session. Und es gibt ja ganz verschiedene Session-Leiter. Bei mir ist es so, meine Session ist eher eine akustische Session. Das heißt, das erste Set wird meistens von mir und noch einem Gitarristen oder auch dreimal bestritten mit Gitarren und Gesang und dann ist die Bühne offen. Wir haben also eher kein Schlagzeug, was aber nicht heißt, dass nicht ein Schlagzeuger mitspielen darf. Aber wie gesagt, normalerweise ist die Session eher akustisch orientiert. Das heißt, Gitarren, wir haben auch ein Klavier da, Blasinstrumente, Sänger, immer willkommen.
Es steht ein Schlagzeug da, auch ein paar Percussion-Instrumente habe ich schon gesehen. Aber da muss halt ein Schlagzeuger einfach dazukommen.
Genau, wenn ein Schlagzeuger da ist und gerne spielen möchte. Also wir haben alles da, wie gesagt, aber den Anfang vom Abend machen wir eher immer auf der akustischen Seite.
Genau, so nicht so wie der Song, den ihr gerade gehört habt, obwohl es, glaube ich, den auch in akustischer Version gibt.
Ja, den spielen wir tatsächlich auch manchmal in einer akustischen Version.
Man kann sich es kaum vorstellen, aber es ist bestimmt auch sehr geil.
Funktioniert.
Funktioniert, gell? Ja, du machst ja nicht nur die Musik auf der Session, sondern bist ja auch schon lange ein Gitarrist und hast mit deinem einzigen Gitarrenspiel sich schon auf unzähligen Musikproduktionen verewigt. Und heute sprechen wir ja auch ab jetzt auch hauptsächlich über dich und deine Geschichte. Du warst bei mehr als 2000 Auftritten, habe ich schon gelesen auf deiner Homepage. Und ich glaube, wir würden gerne wissen, wie es bei dir denn angefangen hat mit der Musik.
Ja, tatsächlich habe ich schon relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, mit 9 Jahren. Und kam dann irgendwann aufs musische Gymnasium, wo ich mit klassischer Gitarre habe ich quasi begonnen, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass also eigentlich doch meine Leidenschaft bei der Rock- und Popmusik liegt. Also wir hatten bereits zu meinen Schulzeiten diverse Bands und das hat sich dann tatsächlich auch so fortgesetzt, also dass ich immer zu meiner Zeit irgendwie als Teenager, als Junger, hatte ich mehrere Bands, wo ich mitgespielt habe und irgendwann war dann auch klar, so nach der Schule, dass das ist, was ich später mal machen will. Dann hat man halt am Anfang so ein bisschen, ich sage mal, so eine saure Gurkenzeit, wenn man quasi in den Beruf einsteigt. Und habe aber immer versucht, irgendwie quasi mit Unterricht und Auftritten irgendwie so am Anfang schon ein bisschen mein Geld zu verdienen.
Ja, ich glaube, das ist, bevor man sich für sowas entscheidet, das ist, glaube ich, gut, das auch schon mal im semi-professionellen Bereich einfach zu testen. Wenn man in einer Schulband oder noch während der Schulzeit schon mal antestet, wie ist es als Musiker, wie kann ich Geld verdienen, welcher Aufwand ist davon nötig, wie viel Zeit muss ich investieren? Ich glaube, erstmal eine wichtige Erfahrung, bevor man so eine weittragende Entscheidung trifft.
Ja, groß drüber nachgedacht habe ich ehrlich gesagt nicht. Also das war für mich irgendwann mal vollkommen klar, das ist das, was ich machen will. Ich habe nur so einen ganz kurzen Umweg mal gemacht für ein paar Monate als Programmierer damals, als das noch neu war, in einer Computerfirma versucht zu arbeiten, aber war gleich festgestellt, dass das einfach nicht meins war irgendwie. Und habe mich dann voll auf die Musik konzentriert. Wie gesagt, man schaut dann irgendwie natürlich, dass man irgendwoher Aufträge kriegt. Und da war dann irgendwie auch so die erste Anlaufstelle bei mir die Volkshochschule in München. Ich habe dann viel Unterricht gegeben für die Volkshochschule und hatte halt nebenbei schon so, ja, tatsächlich, glaube ich, drei Bands sogar, von denen keine so richtig viele Auftritte hatte, aber jede Band hat so ein paar Auftritte gebracht und dann ist man so irgendwie über die Runden gekommen.
Was kannst du noch an den ersten wirklich professionellen Auftritt erinnern, so wo es wirklich um die Wurst dann gegangen ist?
Ja, kann mich noch so ungefähr erinnern, irgendwie, als das losging. Und da habe ich mal mit einer von diesen Bands haben wir tatsächlich mal für den Vorstand von BMW so ein sogenanntes Event spielen dürfen, irgendwie, wo die alle da waren. Und das war natürlich schon eine Riesengeschichte. Da gab es auf einmal auch eine andere Dimension von Gagen als vorher. Und dann hat man gemerkt, ah, okay, das ist was da. Da kann man dann davon leben, wenn man mehr solche Auftritte auch hat. Und genau mit der eigenen Musik wurde halt damals noch nicht wirklich viel Geld verdient, wo man immer versucht hat, das natürlich nebenbei auch mitzumachen.
Dann hatte er von Anfang schon ein bisschen eine Vision. Wo geht's hin? Welche Stile mache ich und welche Songs möchte ich spielen?
Naja, man ist halt so ein bisschen auf das beschränkt, was man im Augenblick kann. Also man lernt es dann, glaube ich, auch recht schnell. Wenn es Anfragen gibt, irgendwie für Stilistiken, die man noch nicht so beherrscht, wo man sagt, ja, da hat mich jetzt einer empfohlen, sagt er, ja, aber jetzt zum Beispiel für lateinamerikanische Musik oder so hatte ich manchmal irgendwie so Geschichten, wo Leute mich komischerweise empfohlen haben. Aber ich habe mal gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Ding, das kann ich nicht besonders gut spielen, das mag ich lieber nicht machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch klar ist mit sich selber, sagt, okay, das und das und das, das kann ich, da kann ich auch irgendwo hingehen und mal ganz spontan bei irgendeiner Band mitspielen oder aushelfen und dann ist es auch in Ordnung, was passiert. Man sollte sich halt nicht in einer Situation aussetzen, glaube ich, wo man dann irgendwo hinkommt und stellt sich dann raus, dass das, was die von einem erwarten, gar nicht erfüllt werden kann.
Also es ist, glaube ich, dann, so wie du sagst, wichtig, sich selber ein Profil zu geben, auch nach außen hin, dass die Kollegen oder das Publikum oder die Agenturen genau wissen, wen engagiere ich und was kann der machen.
Genau, dass die wissen, wer ist es, der da kommt und was kommt da auf mich zu.
Dann erlebt man keine bösen Überraschungen und muss dann vielleicht bayerische Musik spielen, wo man gerne einen Rockkick gehabt hätte.
Ja, genau. So bayerische Musik ist ja jetzt für Menschen wie mich, die in Bayern aufgewachsen sind, also nicht so das große Problem, weil es ja doch harmonisch eher übersichtlich ist. Also das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, aber ich habe tatsächlich auch schon mit Kollegen mal irgendwie bayerische Musik gespielt, wo es dann hieß, ja, zum Empfang vielleicht einmal schnell irgendwie ein bisschen was Bayerisches. Und man hat es dann schon irgendwie im Ohr, wie das geht, auch wenn man es vorher noch nicht gespielt hat. Und ich fand es dann auch interessant, dass es dann trotzdem irgendwie geht.
Ja, irgendwo sind es ja auch unsere Wurzeln.
Genau, also man hat das als Kind gehört, man kennt die Musik, wenn jetzt das jemand nicht von Kindesbeinen an gehört hat. Das ist genau wie mit jeder anderen Musik, dann tut man sich halt da schwer. Das war jetzt für mich zum Beispiel leicht, weil das was ist, was ich einfach kannte.
Ja, ich meine, als Musiker ist man ja auch gewohnt, Dinge zu spielen, die man hört. Und auch Dinge zu spielen, an die man sich erinnert und das auch auf seinem Instrument umzusetzen.
Genau, in dem Fall war es relativ einfach.
Ja, zum Glück manchmal. Und dann habe ich auch gehört, irgendwann ging es natürlich dann auch los mit Tourneen ins Ausland. Nicht nur hier in der Münchner Umgebung, sondern ein bisschen weiter weg.
Genau. Wir haben dann zum Beispiel eine der ersten großen Tourneen, die ich gemacht habe mit meiner Soul- und Funkband Soul Kitchen. Da waren wir in den 90er Jahren, noch Mitte der 90er, waren wir da in China im Rahmen eines Kulturaustauschs und das war tatsächlich zu der Zeit noch ein großes Abenteuer. Weil man sich das ja auch in dem Alter noch gar nicht so vorstellen konnte, irgendwie am anderen Ende der Welt dann Konzerte spielen, und da waren auch tatsächlich sehr, sehr viele Leute da. Also es waren richtige Hallen, die wir da spielen durften, irgendwie mit 2.000, 3.000 Leuten drin. Mhm. Und das Land war halt, klar, eine vollkommen andere Kultur, und es war fremd, und damals war halt alles auch noch nicht so globalisiert, wie es heute ist. Also es war schon noch auch abenteuerlich, irgendwie das dann da durchzuziehen, auch aufgrund der Sprachbarriere und der Kulturbarriere, weil das halt schon eine ganz andere Welt war. Also ja, für uns war es super.
Kinder ja noch umschlossen, also nicht so nach außen geöffnet. Das waren die ersten Versuche, ein bisschen Kontakt mit dem Westen zu bekommen, mit Ländern außerhalb von China. Und das Interesse war dann, habt ihr es sehr groß empfunden bei euren Konzerten.
Ja, das war super. Da waren immer sehr viele Leute da, die zwar auch witzigerweise zu der Zeit die Musik nicht kannten, die wir gespielt haben. Mhm. Also für die war quasi alles, was irgendwie so aus dem Westen kommt und in die Richtung geht, war für die Rock'n'Roll. Also auch Soul-Musik war für die per se Rock'n'Roll. Mhm.
Hattet ihr damals auch Schallplatten dabei oder CDs, die ihr da verkauft habt an das Publikum?
Tatsächlich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Nee, wir hatten zu der Zeit tatsächlich noch keine CD. Die kam dann erst tatsächlich nach der Tour raus, die erste.
Mhm. Wie hieß die?
Die erste CD von der Band hieß einfach nur Soul Kitchen.
Also einfach nur Soul Kitchen.
Genau, das war die erste. War eine relativ, es war heute würde man sagen, eine EP, war eine Kurz-CD irgendwie, ich glaube mit 6 oder 7 Titeln, die so auch Mitte der 90er irgendwann haben wir das aufgenommen, dieses Machwerk.
Und wo ging es noch hin? Ich habe auch gelesen, wie Österreich liegt näher, in die Schweiz ging es dann auch noch.
Genau, also mit Soul Kitchen waren wir auch öfter in Russland. Und dann natürlich, nachdem es nahe liegt, irgendwie oft in Österreich irgendwie zu Gast spielen oder auch in der Schweiz, auch mal so eine kleine Tournee mal irgendwie in der Schweiz gemacht irgendwie. Was dann auch eher so ein bisschen durch die Clubs ging. Also nachdem das ja von Bayern aus alles tatsächlich keine riesigen Entfernungen sind, waren das Länder, auch Italien waren wir oft und haben da Konzerte gespielt. Was ich immer als super schön empfand, irgendwie, weil das ein Land ist, wo andere Leute halt einfach zum Urlaub hinfahren. Mhm. Irgendwie, wenn man da hinfahren kann und trotzdem quasi so ein bisschen Urlaubsflair hat und kann dann noch ein schönes Konzert geben, das ist ganz toll.
Ja, das sind so die kleinen Vorteile, wenn man auf Tour geht, dass man auch ein bisschen Positives mitnehmen kann. Und da hören wir uns jetzt noch ein Stück von dir gleich an, nämlich Jimmy Speaks. Mit welcher Band ist das aufgenommen?
Das ist von meiner zweiten CD, damals mit meiner Band eingespielt, der Jaber Schmitz am Schlagzeug und Ralph Walton am Bass und der Jörg Rabe hat Keyboard gespielt.
Wunderbar, viel Spaß beim Anhören.
Clueless feel.
So, einmal kurz Luft holen. Wir sind wieder da nach dieser heißen Musik von der Band von Christian Schwarzbach. Ihr hört die Werkersendung auf Radio Lora 92,4. Du spielst ja nicht nur mit deiner eigenen Band, sondern es gab auch Künstlerbegleitungen, die du gemacht hast.
Genau, wir hatten seinerzeit mit einer Band, mit der ich lange Jahre auch unterwegs war, der Hank Davison Band, Auftritte mit einigen wirklich berühmten, tollen Künstlern, unter anderem eben der Bobby Kimble, der Sänger von Toto seinerzeit, was für mich eine ganz besonders tolle Sache war, weil neben den Beatles und Pink Floyd Toto halt eine der Bands war, die mich maßgeblich beeinflusst hat. Gerade der Gitarrist Steve Lukather war ein großes Vorbild für mich in meiner Zeit, als ich versucht habe, die Gitarre für mich zu erschließen. Eben und dann mit dem Bobby zu spielen, war für mich wirklich eine große Ehre. Da war ich total aufgeregt vorher. Also es war wirklich super. Und er ist halt ein wahnsinnig guter Sänger mit einer unglaublichen Stimme. War eine ganz tolle Sache, auch bei einer dementsprechend großen Veranstaltung. Auch das waren große Open Airs damals, also auch schon so mit 20.000, 25.000 Leuten. Da ist man dementsprechend nervös auch. Ein anderer Künstler, der mit dabei war, war der Glenn Hughes, seines Zeichens damals Bassist und Sänger von dem zweiten Deep Purple Aufguss aus den 70er Jahren. Auch ein unglaublicher Typ mit einer tierischen Energie auf der Bühne, das war auch toll. Mit dabei war dann auch noch ein Mann namens Dickie Peterson, der aus den 60er Jahren noch wirklich in Amerika drüben berühmt war mit der Band Blue Cheer. Das war so eine Art, ja, Hendrix-artige Band. Der Dickie hat gesungen und Bass gespielt. Die haben auch ziemlich lauten Bluesrock damals zelebriert. Ja, und dann waren noch einige andere dabei. Das wird jetzt zu weit führen, hier alle aufzuzählen.
Dann bist du mit denen auch weit rumgekommen.
Ja, das meiste war deutschlandweit irgendwie, aber dann schon auch verschiedene Open Airs immer. Genau.
Gab es denn noch eine schöne Anekdote auch aus dieser Zeit mit diesen Künstlern? Wie waren denn die drauf?
Also eine ganz lustige Geschichte, wir lebten mit dem Glenn Hughes. Wir haben dann zum ersten Mal geprobt irgendwie und da stand so ein schüchterner Mensch. Also ich habe ihn damals als schüchtern empfunden, mit so kurz geschnittenen Haaren und relativ modern angezogen, sage ich jetzt mal. Und ich kannte den nur von Fotos, so mit langer Matte und Bart. Mhm. Und dann waren wir so mit dem Bobby Kimble irgendwann durch mit der Proberei und dann wollten wir mit dem, und dann kam er zu mir und gab mir die Hand und sagt, hi, I'm Glenn. Und dann sagst du, oh, der Typ, der die ganze Zeit in der Ecke stand, das ist also dieser Glenn Hughes, wobei der eigentlich normalerweise nicht auf den Mund gefallen ist, also der redet schon gern und auch viel, aber das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, British Understatement fand ich ganz toll, irgendwie, der hat sich dann zurückgehalten und dann kam er, hat sich eben persönlich vorgestellt mit Handschlag und ging dann auf die Bühne und hat ein Fass aufgemacht, das war total unglaublich.
Mhm. Ja, manchmal ist es schon sehr unterschiedlich, wie Menschen auf der Bühne sind oder privat sind oder was man von ihnen hört. Muss nicht immer alles so sein.
Genau, kann ich nur beipflichten.
Ja, was war denn da dein denkwürdigster Auftritt?
Mein denkwürdigster Auftritt überhaupt, also war zum einen natürlich, waren diese Open Airs mit Glenn Hughes und Bobby Kimble, aber für mich persönlich die größte Ehre, das war mein ganz persönlicher Ritterschlag, ein Auftritt im Vorprogramm von Jeff Beck in Österreich seinerzeit. In St. Veit an der Glan, da gibt es so ein schönes Burgkultur-Open-Air auf einer alten Burg, also eine ganz tolle Kulisse auch und da bin ich über eine gute Freundin von mir reingerutscht irgendwie und durfte im Vorprogramm von Jeff Beck spielen, das Konzert für ihn eröffnen quasi. Und das war schon totaler Wahnsinn, weil Jeff Beck einfach einer der größten Gitarristen aller Zeiten war. Mhm. Und für Leute, die instrumentale Gitarrenmusik mögen, ist das quasi der Meilenstein. Also da geht quasi nichts dran vorbei. Und egal, ob man seine Musik mag oder nicht, da muss quasi jeder, und das ist auch so, ich kenne niemanden, der da sagen würde, irgendwie, der Mann ist nicht genial. Also der ist einfach irgendwie outstanding. Und da im Vorprogramm zu sein, das war schon so, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt eine ganz tolle Sache.
Ja, super. Das kann ich mir vorstellen. Wir können noch ein weiteres Lied von dir hören, würde ich sagen. Ich habe hier das Cold Hearted rausgesucht. Was gibt es darüber vielleicht noch?
Ja, Cold Hearted war eins von den eher blues-orientierten Titeln, einer der ersten, die ich geschrieben habe, die eher so in dem klassischen Blues-Kontext waren und die ich dann auch selber gesungen habe. Genau, mit meiner Trio-Besetzung, die auch immer noch aktuell Konzerte spielt.
Dann hören wir uns das an. Viel Spaß.
Genau, danke.
LoRa München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Da sind wir wieder mit der Werkhaus-Sendung. Zu Gast heute Christian Schwarzbach. Mein Name ist Christian Rossmeißel. Gerade der Song hat mich so ein bisschen an ZZ Top erinnert und ich bin ZZ Top-Fan. Und ich habe auch gelesen, dass du mit ZZ Top schon gespielt hast oder als Vorprogramm warst. Wie war es denn mit ZZ Top?
Genau. Also wir haben damals auch mal bei ZZ Top im Vorprogramm spielen dürfen mit der Hank Davison Band. Und das waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, insgesamt 3 Konzerte. Und auch ZZ Top war natürlich eine der Bands, die mich maßgeblich geprägt haben als Jugendlicher. Das war halt Wahnsinn, die Jungs einfach mal so zu treffen. Und die sind tatsächlich so oder sind so gewesen, man muss jetzt leider sagen waren, weil der Bassist tragischerweise ja verstorben ist. Den haben wir noch kennengelernt seinerzeit. Und die sind einfach total locker irgendwie. Und wie man so schön sagt, die scheißen sich halt auch nichts. Die kamen da irgendwie und sind irgendwie mit Motorrädern rumgefahren. War einfach irgendwie so, tatsächlich so, wie man sich die auch vorstellt, wenn man die so sieht. Ganz entspannte Typen und haben uns auch, muss ich jetzt sagen, geholfen an einer Stelle, wo das normalerweise gar nicht so üblich wäre, wenn man in einem Vorprogramm auftritt. Und zwar ging es darum, dass oft die Vorprogrammbands sehr leise gemischt werden. Mhm. Und wir haben schon gemerkt, irgendwie, ja, das waren wahnsinnig viele Leute. Also ich glaube, da waren auch bestimmt irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Leute da. Und die haben aber nicht so richtig reagiert auf die Musik. Und man hat sich schon gedacht, okay, es ist wahrscheinlich draußen relativ leise. Und auf einmal sehe ich den Bassisten hinten auf diesen Turm hochsteigen, wo der Mischer sitzt. Irgendwie, und dann hat es so einen Ruck gegeben. Also das war auf der Bühne selber physisch spürbar, wie dieser Typ die PA vorne aufgezogen hat. Und auf einmal war eine Riesenstimmung. Irgendwas merkt das, okay, die haben uns einfach so weit unten gehabt, dass die weiter hinten schon gar nichts mehr gehört haben. Und irgendwie hat es dem Dusty gestunken. Er ist dann zum Mischen und hat gesagt, nee, das kann es nicht sein. Die Jungs spielen gut, irgendwie mir gefällt es. Mach die mal laut. Dass man die auch wirklich hört, irgendwie, das war Wahnsinn. Wir haben uns dann noch bedankt dafür. Das war so eine tolle Sache irgendwie. Was, wie gesagt, auch ganz unüblich ist, dass sich da irgendeiner überhaupt drum schert irgendwie, ob der jetzt die Vorband absäuft oder nicht. Und ihm hat es halt gestunken und er hat uns da total geholfen. Das war eine super Geschichte.
Ja, das freut mich. Also ich hatte ja auch ein bisschen Dokus über die Band gesehen, wo es tatsächlich auch diesen Eindruck macht. Und da ist es schön zu hören, dass er tatsächlich so gut drauf sind, die Typen. Echt erfreulich. Danke.
Bitte. Gerne, gerne.
Ja, aber es gibt noch einen anderen Aspekt von dir. Du bist auch, unterrichtest auch, das haben wir schon gehört, machst Workshops, unterrichtest, hat bei der VHS angefangen und du bist sogar, was habe ich gelesen, Endorser für die Gitarrenmarke Line 6.
Ja, genau, das hat sich auch durch einen glücklichen Zufall ergeben. Ich hatte ja, wie die meisten Gitarristen, schon vorher Geräte, weil die quasi dieses sogenannte Amp-Modeling, was ja heute gang und gäbe ist, die haben das erfunden irgendwie. Und irgendwann bin ich über den Außendienstler dazu gekommen, dass ich gefragt wurde, ob ich die nicht vorführen möchte, diese Geräte. Da kam auch zu der Zeit eben gerade meine erste CD raus, war ich dann quasi auch mit Musik am Start, die sich für Vorführungen tatsächlich auch gut geeignet hat. Und dann haben die mich engagiert, um ihre Produkte vorzuführen. Und seitdem mache ich das eigentlich.
Und du bist zufrieden?
Ich bin zufrieden, bin nach wie vor sehr zufrieden. Kann nicht meckern.
Ja, manche machen das vielleicht, denke ich mir, auch nur vielleicht wegen dem Geld. Oder dass man sagt, ja, spielst du das Saxophon und dann kriegst du das Geld dafür. Und da denke ich mir manchmal, ja, dann sehe ich es ja mal auf anderen Gigs wieder mit dem alten Saxophon dastehen. Und es ist manchmal, glaube ich, etwas zwiespältig, diese Endorser-Geschichten.
Ja, also ich bin ja jetzt nicht nur Endorser, wie gesagt, ich bin ja auch Vorführer für die Firma gewesen viele Jahre. Und wenn es mir jetzt nicht gefallen würde, müsste ich es nicht spielen, aber das funktioniert für mich wunderbar und ich habe da kein Problem damit. Auch oft kommen Leute, die mich bei so Workshops gesehen haben für die Firma, nach dem Gig und sagen, wie hast du das gemacht, wie hast du das eingestellt irgendwie. Und das ist auch schön, wenn man da gefragt wird, merkt, die Leute sehen, dass man das Zeug irgendwie gut im Griff hat und es auch gut klingt draußen.
Und ein bisschen der Lehrer kommt da bei dir durch, dass du sagst, ja, ist doch toll, ich würde den Leuten das gerne zeigen.
Genau, ja, aus dem Grund, ich habe dann auch irgendwann als Lehrer bzw. Dozent anfangen dürfen, muss man schon sagen, an dem Münchner Gitarreninstitut, an dem MGI München. Wurde damals vom Chef, vom Horst Polland, gefragt, irgendwie, ob ich das machen möchte. Und das war eine Unterrichtstätigkeit, die mir immer super viel Spaß gemacht hat, weil da Leute einfach ausgebildet werden, vernünftig ausgebildet werden. Und die können natürlich alle schon spielen, sind interessiert. Und das sind quasi die besten Schüler, die man nur haben kann. Also da macht der Unterricht total Spaß.
Ja, das glaube ich. Das sind nicht von Anfang an, die werden nicht von den Eltern geschickt, sondern das sind wirklich die mit Feuer im Hintern, die endlich wissen
wollen. Genau, die wollen es wissen, die wollen dann auch dieses Diplom machen irgendwie. Und viele von denen sind auch jetzt Profimusiker. Ich treffe immer welche Absolventen auch von uns, die jetzt in irgendwelchen Bands spielen. Wenn man irgendwo hinkommt und sagt, okay, super, treffe wieder einen irgendwie, der hat damals einfach bei uns die Ausbildung gemacht und das ist einfach schön, das zu sehen, dass die jetzt als Profimusiker unterwegs sind.
Ja, super. Und muss man sich auch echt gucken, dass man bei dir einen Platz bekommt. Ich habe gesehen, dein Workshop von 25, der war schon relativ früh ausgebucht.
Ja, genau. Wir machen ja jetzt immer mit einem guten Freund von mir, dem Schlagzeuger Jan Zelinka, machen wir so ein Band- und Bass mittlerweile und Gitarren-Workshop in der Toskana. Der Jan hat das vor vielen Jahren angefangen und erst gab es nur Schlagzeug und Bass, da habe ich dann mit der Gitarre mitgespielt und dann haben die Bassisten gesagt, naja, wir hätten auch noch die Gitarristen in der Band, die könntest du doch unterrichten und seitdem sind Gitarristen auch noch mit dabei, ja klar. Und jetzt haben wir quasi immer so Dreierkombis meistens, jetzt fürs nächste Jahr ist schon ausgebucht, aber falls irgendwelche Gitarristen Interesse hätten für das Jahr 2026 könnte man sich dann wieder anmelden.
Ja, zum Beispiel, das ist eine ganze Woche in der Toskana oder zwei
genau,
Wochen.
Eine ganze Woche.
Ja, das ist recht schön. Da kann man dann am Tag den ganzen Tag Gitarre spielen, am Abend beim Glas Wein noch den Sonnenuntergang und die gute Luft genießen.
Genau, so ist es ja auch gedacht. Ein bisschen Entspannung am Abend und untertags einfach ein bisschen üben und sich im Instrument fortbilden.
Genau. Und wir bilden uns das auch mal noch ein bisschen fort und hören noch ein kleines Lied von dir, würde ich sagen.
Okay.
Und dann können wir hinterher noch über deine CDs sprechen, die du alle aufgenommen hast, die Projekte. Aber jetzt hören wir uns erstmal an das Lied Ahmed. Was gibt es da über diesen Titel zu sagen?
Das ist von der ersten CD Anthology Part 1. Und das ist ein Titel, den hatte ich schon lange in der Schublade liegen. Zumindest die Hauptmelodie dafür. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich muss das unbedingt mal aufnehmen. Aber da sprechen wir dann noch ausführlich drüber, wenn wir über die CD sprechen.
Okay, dann hören wir es uns erstmal an. Viel Spaß. We'll be right back. Das war der Titel Ahmed, einen Titel von Christian Schwarzbach, Gitarrist, Songwriter und Producer. Man hört schon ein bisschen ein anderer Rhythmus wie Blues und auch die Tonleiter ist jetzt nicht ganz so bluesig, sondern auch orientalisch angehaucht. Wie ist es denn dazu gekommen, Lee?
Ja, irgendwie ist mir dieser Gitarrenriff mal so rausgerutscht, muss ich schon fast sagen. Und dann fand ich die Idee eigentlich ganz schön, ein komplettes Stück in dieser Stimmung zu schreiben und zu schauen, dass das quasi komplett durchgeht und dann nicht die Stimmung wechselt. Und so ist es entstanden seinerzeit. Wie auch viele andere Stücke von dieser ersten CD, ist das lange in meiner Schublade rumgelegen, das Stück. Ich hatte da immer mal wieder eins geschrieben von diesen Instrumentalstücken und habe aber nicht irgendwie die Idee gehabt, ich muss jetzt da irgendwie eine CD rausbringen oder so. Irgendwann habe ich festgestellt, ich habe hier jede Menge Material rumliegen und habe es dann mal so ein bisschen aussortiert und mir angehört und habe festgestellt, ui, das meiste gefällt mir ja doch recht gut. Wir machen, wir schreibt mal was und dann irgendwie ein paar Jahre später sagst, das war jetzt vielleicht doch nicht so der große Wurf, das Ding, was ich da zu Papier gebracht habe. Und in dem Fall war es so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich mal an und ich versuche, eine CD zu machen mit diesen ganzen Stücken und ich möchte auch, dass meine ganzen Lieblingsmusiker, sage ich jetzt mal, mit denen ich gerne auch live spiele, mit denen ich Kontakt habe, dass die da mitspielen. Deshalb sind auf der ersten CD auch ganz viele verschiedene Besetzungen am Start.
Das ist die Anthology Part 1.
Genau.
Da spielen also dann sehr viele Musiker mit, also nicht nur eine Band, sondern alle, mit denen du da schon gespielt hast.
Genau, also auch sehr viele verschiedene, gerade Schlagzeuger waren wahnsinnig viele verschiedene dabei irgendwie. Und auch am Bass und Keyboards haben immer verschiedene Leute gespielt.
Und dann gab es Anthology Part 2. Ist das dann so weitergegangen?
Genau, wir haben dann auch, wie gesagt, wir haben diesen Auftritt ja auch gehabt, dann mit Jeff Beck. Und dann hat sich so quasi so ein Line-Up rauskristallisiert, mit dem ich dann öfters aufgetreten bin mit dieser Musik. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir doch auch mit der Band quasi gleich ins Studio und nehmen eine CD auf. Und das war dann zu der Zeit eben die vorhin erwähnte feste Besetzung von der Band.
Das war aber nicht die Christian Schwarzbach Band, sondern die...
Das war die erste Version der Christian Schwarzbach Band. Hat sich dann irgendwie über die Jahre bei mir ein bisschen verändert und ich wollte dann weg so von der instrumentalen Schiene und es ist ja doch ein bisschen rockiger und auch manchmal, wie soll man sagen, fast so Fusion-artige Elemente mit drin. Ich wollte mehr hin zum Blues wieder zurück, eigentlich zu meinen Wurzeln, die ja doch so ein bisschen im Bluesrock liegen aus meiner Jugend und dann bin ich umgeschwenkt auf eine Trio-Formation wieder. Bei der ich dann auch wieder mehr gesungen habe. Das habe ich auch irgendwie vernachlässigt, leider viele Jahre. Ich habe gesagt, ich möchte das jetzt wieder stärker in den Mittelpunkt stellen, eher so songorientierte Titel, so im Blues-Stil irgendwie. Und da gab es dann auch eine neue Band dazu. Und mit dieser Band haben wir dann auch die dritte CD aufgenommen, die Hear Me Out heißt.
Hear Me Out, genau. Auch unter dem Titel Christian Schwarzbach Band.
Genau.
Ah ja. Und das ist auch die Band, mit der du aktuell auf Tour bist.
Genau, das ist auch die Band, mit der ich aktuell immer noch spiele. Es wird jetzt hoffentlich bald eine neue CD auch nochmal geben, die dann hauptsächlich akustisches Material beinhaltet, wo auch mit dieser Band viele Titel eingespielt wurden, auch Live-Mitschnitte. Und manche habe ich auch ganz allein im Studio eingespielt, nur mit Gitarre und Gesang.
Ja, also neben der Christian Schwarzbach Band gibt es ihn noch, habe ich gelesen, den Dan Lukas und Christian Schwarzbach und eben immer noch Soul Kitchen, die älteste Projekt.
Genau, ja, mit der Band Soul Kitchen, da spiele ich ja jetzt schon seit 1995. Wir hatten heuer unser 30-jähriges, fast, ja. Entschuldigung. Ja, das 25. das ist leider in die Corona-Zeit reingefallen, das musste ein paar Mal verschoben werden, da gab es dann leider erst 3 Jahre später das Jubiläumskonzert. Genau, und heuer war unser 30-jähriges. Da haben wir jetzt schon ein Konzert im März im Schlachthof bestritten. Und das nächste Jubiläumskonzert ist dann nochmal eben wegen dem Jubiläum im November Auch hier im Schlachthof in München.
Ah, da habe ich mir schon aufgeschrieben, das ist der 22.11.
Genau, da sind wir dann nochmal im Schlachthof. Also falls jemand die Band Soul Kitchen sehen möchte, da gibt es richtig Funk und Soul auf die Ohren mit großem Bläsersatz und mehreren Sängern auch. Tolle Sache.
Coole Sache, da gehen wir alle hin. Und dann haben wir noch den Dan Lucas. Was ist das für ein Projekt mit Dan
genau,
Lucas?
Genau, ich hatte mal in so einem, wie soll ich sagen, in einem nostalgischen Anfall überlegt, ob ich nicht nochmal eine Band machen möchte und so die Songs, die mich als Jugendlichen beeinflusst haben, nochmal so ein bisschen auf die Bühne bringen und bin draufgekommen, naja, das sind schon so die Sachen aus den 80ern, frühen 90ern, ziemlich viele so Rocknummern von Bands wie Journey, Toto und Konsorten. Das Problem bei der Sache ist, da braucht man eine sehr hohe Stimme dafür. Und es gibt tatsächlich nur ganz, ganz wenige Leute, in ganz Deutschland sogar, die sowas überhaupt singen können. Ja, und da ist mir zum Glück eben der Dan eingefallen und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, du, wir kennen uns ja schon da irgendwie vom Geburtstag und was hältst du davon? Das sind so Sachen, die ich gerne mal spielen würde. Und der sagt dann, du, das kann ich eh, das meiste habe ich schon mal gesungen, irgendwie gar kein Problem. Ich hätte auch gleich einen Auftritt für uns, da wollte ich eigentlich alleine spielen mit der Akustikgitarre, aber zu zweit wird es ja viel mehr Spaß machen und dann haben wir das gleich gemacht irgendwie, so einen Auftritt zusammen. Genau, vorher haben wir tatsächlich hier auf der Session auch nochmal im Hideout drüben zusammengespielt und dann lief der erste Auftritt und dann haben wir gesagt, nein, das war jetzt eigentlich irgendwie einwandfrei, hat sofort super geklappt mit uns beiden und da gab es gleich Folgeaufträge und seitdem machen wir das zusammen. Das ist relativ erfolgreich, dieses Duo, und macht uns tierisch Spaß.
Ja, super. Das schließt sich der Kreis wieder zur Session, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, eben als eine gute Gelegenheit, eben einfach mal sich kennenzulernen oder eben sowas einfach mal auszuprobieren, geschwind, ob es funktioniert.
Genau, da kann auch jeder sofort kommen irgendwann und sagt, hey, ich möchte mal gern irgendwie mit meinen Kumpels auf die Bühne gehen, wir möchten ein bisschen Musik machen, mal ausprobieren, wie wir das so hinkriegen. Und das ist ja eine schöne Gelegenheit, wenn es so ein Podium gibt, dass Leute sich dort testen können.
Genau, ihr müsst auch nicht unbedingt kommen, wenn der Christian Schwarzbach da ist.
Genau.
Sondern ihr dürft auch an anderen Terminen kommen.
Unbedingt. Meine Kollegen freuen sich auch immer, wenn Einsteiger auftauchen bei der Session.
Ja, super, genau. Dann erfahren tut ihr das natürlich über unsere Homepage im Werkhaus, wer wann da ist auf der Session. Und auf der Homepage vom Christian, da könnt ihr zum Beispiel eine CD bestellen oder eine zweite CD bestellen oder sogar eine dritte CD bestellen.
Ja, oder gar alle drei CDs bestellen, da wird es ein bisschen billiger mit dem Versand auch. Genau, oder aktuelle Termine und Konzerte stehen auch immer auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite.
Ja, genau. Und wie heißt diese Homepage, also die Adresse?
Die Adresse ist www.christian-schwarzbach.de. Wenn man mich bei Google eingibt, findet man mich sofort.
Ah, das glaube ich. Da bist du eigentlich auch auf YouTube? Kann man auf YouTube
auch? Ja, auf YouTube kann man auch ganz viele Live-Videos von mir anschauen irgendwie. Mit den verschiedenen Bands irgendwie. Mit Dan Lucas, mit meinem Trio, mit Soul Kitchen. Gibt es alles bei YouTube.
Ah ja, also für alle, die jetzt sich noch näher Musik von dir anhören wollen, die können all diese Kanäle problemlos nutzen.
Genau, einfach Christian Schwarzbach bei YouTube eingeben. Da gibt es zum Glück nicht so viele andere Musiker, beziehungsweise, soweit ich weiß, glaube ich, gar keinen mit meinem Namen. Also da findet er sofort was von mir.
Ja. Das ist immer so ein bisschen das Glück, wenn man einen etwas außergewöhnlicheren Namen hat und kein zweiter das macht, dann genau. Muss man keinen Künstlernamen unbedingt haben.
Das ist ein großer Vorteil.
Ja, sehr schön. Wir sind dann schon wieder fast am Ende. Einen Song wollen wir zum Abschluss natürlich auch noch von dir hören, aber vorher würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und das war also hier die Werkhaus-Sendung auf Radio Lehrer München 92,4. Immer am dritten Mittwoch an geraden Monaten, zum Beispiel eben jetzt, wie ihr hört, im Oktober, im Dezember, im Februar, April und so weiter. Wiederholt wird die Sendung nach der Ausstrahlung nochmal am Donnerstag um 5 und um 14 Uhr und nochmal im Livestream am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Als Podcast könnt ihr die Sendung noch 14 Tage oder eine Woche auf der LoRa-Homepage downloaden oder ihr werdet Mitglied im Werkhaus. Da könnt ihr dann alle Sendungen im Mitgliederbereich unendlich und unendlich oft anhören und downloaden. Wir würden uns sehr freuen. Ja, ich sage vielen Dank, Christian, dass du da warst. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr uns zugehört habt. Wir sehen uns dann wieder in 2 Monaten oder wir hören uns wieder in 2 Monaten. Und zum Abschluss hören wir Fake Material. Ich hoffe, das ist kein Fake, sondern worauf bezieht sich da das Fake?
Das war einfach so ein lustiger Name, der uns damals mal eingefallen ist, weil das ist, wo wir gesagt haben, ja, die Nummer, das ist jetzt eigentlich kein Fake, ist tatsächlich irgendwie schräges Zeug mit krummen Takten irgendwie. Und haben gesagt, ja, Fake Material ist der Titel von der Nummer.
Ja, wunderbar, dann haben wir alle Facetten heute von dir praktisch kennengelernt und freuen uns, wenn wir euch dich dann live sehen können demnächst. Dann
super, tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
danke, tschüss und viel Spaß beim Zuhören.